Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Das sind unsere Themen. Impfung gegen die Schweinegrippe. Risikogruppen sollen sich ab Mitte November gegen die Krankheit schützen können. Über das Milliardengeschäft dahinter später in der Sendung mehr. Dann Schub im Flughafenstreit. Die schweizerisch-deutsche Lärmanalyse sorgt erneut für eine Kontroverse. Gemeinsame Linie vor der Klimakonferenz. Die EU einigt sich auf eine Verhandlungsposition. Alles ein bisschen vage, meint unser Korrespondent. Premiere in Frankreich. Dem ehemaligen Staatspräsidenten Jacques Chirac wird doch noch der Prozess gemacht. Weiter. Hat Honduras die Krise überwunden? Die zerstrittenen Parteien finden einen Kompromiss. Und schließlich, wieso die vielen italienischen Hüpfer nichts mit Freudensprüngen zu tun haben. Das zeigt das Dossier zur italienischen Frauenbewegung. Hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fazer und Ursula Furgler. Sie hat die Nachrichten des Tages.
In der Schweiz kann die Impfkampagne gegen die Schweinegrippe in rund 2 Wochen beginnen. Das Heilmittelinstitut Swissmedic hat 2 Impfstoffe gegen die Krankheit zugelassen. Die Behörden empfehlen, dass zuerst Risikopersonen und solche, die mit ihnen zu tun haben, geimpft werden. Es geht um Kinder, Erwachsene mit chronischen Krankheiten, Schwangere und Gesundheitspersonal. In einer zweiten Phase, 2 Wochen später, können sich dann alle anderen Personen impfen lassen, die dies wollen. Die Impfung ist gratis und freiwillig. Die Krankenkassen müssen definitiv zahlen, wenn sich Frauen zur Früherkennung von Brustkrebs untersuchen lassen. Der Bund hat die Mammographie in den Leistungskatalog der obligatorischen Krankenversicherung aufgenommen. In Brüssel haben sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union auf eine gemeinsame Verhandlungsposition bei der Weltklimakonferenz im Dezember in Kopenhagen geeinigt. Das sagte der schwedische Ministerpräsident und EU-Ratsvorsitzende Reinfeldt. Gemäß der gemeinsamen EU-Position sollen ärmere Länder im Kampf gegen den Klimawandel ab 2020 etwa 100 Milliarden Euro pro Jahr erhalten, davon etwa 1/3 aus der Europäischen Union. Im Streit um die EU-interne Verteilung der Kosten soll eine Arbeitsgruppe eingesetzt werden. Der Zürcher Flughafen verursacht in Süddeutschland keinen übermäßigen Fluglärm. Die Lärmgrenzwerte würden nicht überschritten. Zu diesem Schluss kommt eine Lärmanalyse, welche die Schweiz und Deutschland gemeinsam in Auftrag gegeben haben. Der Bund und der Kanton Zürich sehen das als Trumpf bei den nächsten Verhandlungen mit Deutschland über das Anflugregime auf den Flughafen Zürich. Frühpensionierungen sollen sozial abgefedert werden. Das will die Kommission für soziale Sicherheit des Nationalrats. Sie stimmte einem linken Antrag mit 10-4 Stimmen zu, bei 12 Enthaltungen. Der Antrag sieht vor, dass bei Frühpensionierungen die Renten von Menschen mit tiefem Einkommen weniger stark gekürzt werden. Das würde Kosten von 1,2 Milliarden Franken verursachen. Die Kommission hat damit ihre Position geändert. Ursprünglich sollten Frühpensionierungen im Rahmen der 11. AHV-Revision nicht abgefedert werden. Der Bund erwartet trotz Konjunktureinbruch einen Jahresüberschuss von gegen 700 Millionen Franken. Das hat eine Hochrechnung des eidgenössischen Finanzdepartements nach den ersten 3 Quartalen ergeben. Zu den 700 Millionen kommt weiter ein außerordentlicher Überschuss von 7 Milliarden Franken aus dem Verkauf der Pflichtwandelanleihe der UBS. Der scheidende Bundesrat Pascal Couchepin hat seinem Nachfolger Didier Burkhalter die Schlüssel zum eidgenössischen Departement des Innern übergeben. Er wünschte dem neuen Innenminister 2 Tage vor Amtsantritt alles Gute für die künftige Arbeit und stellte ihn den Amtsdirektoren vor. Burkhalter sagte in einer kurzen Erklärung, die Krankenversicherung habe für ihn höchste Priorität. Der Touring-Club der Schweiz, TCS, schließt bis nächsten Sommer 24 Geschäftsstellen und baut 150 Stellen ab. Immer mehr Mitglieder bezögen Dienstleistungen nicht mehr in den Geschäftsstellen, sondern per Telefon oder Internet, begründet der CCS die Maßnahmen. Das eigene Reisegeschäft verkauft der TCS an das Reiseunternehmen Quoni. Quoni übernimmt 10 der 34 TCS-Reisebüros und wird rund 70 TCS-Angestellte weiter beschäftigen. Die Schweizer Pharmabranche ist auch während der Krise gewachsen, im Gegensatz zu vielen anderen Branchen. Das zeigt eine Studie, die der Branchenverband Interpharma in Auftrag gegeben hatte. Heute sind über ein Viertel der Güter, welche aus der Schweiz exportiert werden, Pharmaprodukte. Zudem arbeiten die Pharmaunternehmen rentabel. Wenn eine Pharmamitarbeiterin eine Stunde arbeitet, wirft das dreimal so viel ab wie im Schweizer Durchschnitt. Das UNO-Menschenrechtskomitee kritisiert die Umsetzung der Menschenrechte in der Schweiz. Mängel gäbe es bei der Bekämpfung von Rassismus, von Polizeigewalt und von Gewalt gegen Frauen. Im jüngsten Bericht zur Schweiz bemängelt das UNO-Menschenrechtskomitee auch den Umgang mit Asylbewerbern und bezeichnet die Plakatkampagne zur Anti-Minarett-Initiative als diskriminierend. Das Bundesamt für Justiz hat ein zweites Haftentlassungsgesuch von Filmregisseur Roman Polanski abgewiesen. Polanski habe eine zwar hohe, aber nicht liquide Kaution angeboten und die Fluchtgefahr sei nach wie vor hoch, sagte dazu ein Sprecher. Das Bundesamt hatte bereits Anfang Monat ein Gesuch Polanskis abgewiesen, der in der Folge auch mit einer Beschwerde beim Bundesstrafgericht nicht durchkam. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.286 Punkten, minus 1,0%. In New York steht der Dow Jones Index bei 9.733 Punkten, minus 2,3%. Der Euro wird zu einem Franken 51,11 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,263. Das Wetter. Morgen liegt über dem Mittelland Hochnebel bis auf 900 Meter, der sich teilweise auflöst. Sonst ist es ziemlich sonnig bei 11 Grad. Im Tessin und im Engadin ist es am Morgen teilweise bewölkt, am Nachmittag ziemlich sonnig bei 15 Grad. Am Sonntag ist es teilweise sonnig, vom Jura her setzt in der Nacht Regen ein. Im Osten bläst Föhn, die Temperatur liegt zwischen 11 und 16 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News und mit diesen Themen geht es hier weiter. Laute Reaktion auf die gemeinsame Lärmanalyse. Deutschland pocht auf die Begrenzung der Anflüge in Kloten. Harte Forderungen aufgrund vager Zahlen. Der EU-Gipfel zur Klimakonferenz, Ende mit etwas gar vielen Fragezeichen, dazu die Einschätzung aus Brüssel. Die Kraft des letzten Dossiers. Jacques Chirac muss sich nun doch noch der Justiz stellen. Dann Einigung in Honduras. Ist das wirklich das Ende der Krise? Die Frage geht an den Spezialisten. Ausgeräumt und besenrein. Bundesrat Pascal Couchepin übergibt an seinen Nachfolger. Und Italiens leicht bekleidete Fräuleinwelt. Was ist bloß aus der einst so starken Frauenbewegung geworden? Dazu das Dossier nach 6:30. Zuerst jetzt aber zum Schwerpunkt der Impfung gegen die Schweinegrippe. Diese soll also in etwa 10 Tagen auch hier in der Schweiz möglich sein. Zuerst einmal sollen die Risikogruppen wie chronisch Kranke und Schwangere geimpft werden. Doch gerade bei der Impfung von Schwangeren gibt es Verunsicherung. Für sie sei das Risiko der neuartigen Zusätze, wie sie in den meisten Schweinegrippeimpfstoffen verwendet werden, zu groß, warnen Kritiker. Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler wollte es genauer wissen.
Die Schweizer Gesundheitsbehörden waren sich des Impfproblems bei Schwangeren wohl bewusst. Hans Binz von der Impfkommission.
Die Eidgenössische Kommission für Impffragen hat sich die Aufgabe nicht leicht gemacht.
Man steckte in einem Dilemma. Einerseits haben schwangere Frauen ein deutlich erhöhtes Risiko, dass bei ihnen eine Schweinegrippe schwerer oder gar tödlich verläuft. Andererseits wurde gerade bei der Impfung von Schwangeren Kritik laut, besonders in Deutschland. Dabei geht es vor allem um neue Zusätze zu den Impfstoffen, die die Immunreaktion verstärken, sogenannten Adjuvantien. Diese seien unzureichend getestet, sagen die Kritiker. In der Schweiz ist nun ein Impfstoff speziell für Schwangere zugelassen worden, Fotetria von Novartis. Er enthält zwar auch ein Adjuvans, also einen Immunverstärker, aber einen, der seit über 10 Jahren in normalen Grippeimpfstoffen verwendet wird. Diese Erfahrung mit etwa 45 Millionen bereits Geimpften zeige, dass das Adjuvans in Fotetria sicher sei, auch wenn es nie direkt an Schwangeren getestet worden sei, sagt die Schweizer Impfkommission. Doch die deutsche Impfkommission hat empfohlen, Schwangere ohne Adjuvantien zu impfen. Der Impfexperte Ulrich Heininger ist sowohl in der Schweizer als auch in der deutschen Kommission STIKO genannt. Er kommentiert diese unterschiedlichen Entscheidungen so.
Das war ein langer Diskussionsprozess in der STIKO. Es gab durchaus Stimmen in der STIKO, zu denen auch ich gehöre, die der Meinung waren, dass wir das nicht unbedingt so fordern sollten.
Aber eine Mehrheit der Kommission habe gefunden, man solle aus theoretischen Sicherheitsüberlegungen Schwangeren traditionell hergestellte Impfstoffe ohne Adjuvantien anbieten. Das sei
einfach ein zusätzliches Maß an Sicherheit. Aber es ist keine zwingende Forderung, sondern es war mehr oder weniger ein Wunsch. So haben wir es ja auch formuliert.
Deutschland hat jetzt zwar adjuvanzfreien Impfstoff nachbestellt, aber ob es den je bekommt, das ist fraglich, denn es gibt große Engpässe auf dem Markt. Da liege ihm die Schweizer Entscheidung, auf ein bekannteres Adjuvans zu setzen, näher, sagt Ulrich Heininger.
Ja, im Prinzip liegt sie mir näher, weil sie realistisch ist und wir in Deutschland ja im Moment bis heute noch nicht wissen, ob wir je für die schwangeren Frauen solche nicht adjuvantierten Impfstoffe überhaupt bekommen.
Wie viele Risiken man bei einem Impfstoff eingehen soll, das hängt stark davon ab, wie gefährlich die Krankheit ist, vor der er schützen soll. Vor dem Hintergrund dieser Abwägung empfiehlt Ulrich Heininger einer Schwangeren in der Schweiz, sich mit Forzetra impfen zu lassen?
Klares Ja. Ich würde auf alle Fälle den Nutzen der Impfung weit über die theoretischen Risiken stellen. Meine persönliche Nutzen-Risiko-Abwägung, nachdem ich mich intensiv damit beschäftigt habe, würde so ausfallen, dass ich einer schwangeren Frau, die mich um Rat fragen würde, würde ich die Impfung empfehlen.
Angesichts der ganzen Kontroverse stellt sich die Frage, ob es nicht besser gewesen wäre, ganz am Anfang der Schweinegrippe-Pandemie die Weichen anders zu stellen und nicht nur auf einen Impfstoff mit Adjuvans zu setzen. Dies bejaht Ulrich Heininger. Aber offenbar hat man in dieser hektischen Frühphase zu wenig an die Schwangeren gedacht.
Thomas Häusler. Das war ja wohl ein guter Tag für die Pharmaindustrie, jedenfalls für deren Impfstoffsparte. Das ist sowieso ein Wachstumsgeschäft. Allein in diesem Jahr beträgt der Zuwachs dort satte 15%. In der Schweiz selbst werden jedoch fast keine Impfstoffe mehr hergestellt, wie der Bericht von Wirtschaftsredaktor Philipp Erath zeigt.
Bis Ende der 90er Jahre fristete das Impfgeschäft bei den Pharmafirmen ein Schattendasein. Sie trieben die Forschung nicht voran, Impfstoffe gegen saisonale Grippen oder Tropenkrankheiten waren günstig und deshalb nicht sonderlich ertragsreich für die Produzenten. Dann hat die amerikanische Firma Wyeth einen Impfstoff gegen Lungenentzündung entwickelt. Heute ist dieser Impfstoff ein Milliardengeschäft und er hat etwas ausgelöst, erklärt Andrew Weiss, Analyst bei der Bank Vontobel.
Das ist so ein bisschen ein Vorzeigeobjekt, wie man modernes Impfstoffgeschäft betreiben kann, welches hochprofitabel ist. Und das hat die Konkurrenz hinterm Ofen hervorgelockt.
Seither wird intensiver geforscht, meist mit Hilfe der Biotechnologie. Weitere innovative Impfstoffe sind entstanden, zum Beispiel einer gegen Gebärmutterhalskrebs. Heute werden mit Impfstoffen deutlich mehr als 10 Milliarden Dollar weltweit umgesetzt. Allein die Schweinegrippe soll laut Berechnung der Bank JP Morgan 5,2 Milliarden Dollar einbringen. Weltweit führend im Impfgeschäft sind die britische GlaxoSmithKline, die amerikanische Wyeth, die französische Sanofi Pasteur und auch Novartis. Letztere macht bereits 5% ihres Konzernumsatzes mit Impfstoffen und es soll noch viel mehr werden, dies dank einem Produktionsauftrag der amerikanischen Regierung. Auf dem Schweizer Arbeitsmarkt merkt man vom prosperierenden Impfgeschäft jedoch nichts. Novartis produziert die Impfstoffe nämlich nicht in der Schweiz. Und die einzige Schweizer Impfstoffproduzentin Berna, die auf herkömmliche Impfstoffe für Kinder und saisonale Grippen spezialisiert war, ist von einem holländischen Unternehmen aufgekauft worden. Thomas Kueni von Interpharma.
Die Schweizer Regierung hat vor einigen Jahren bewusst entschieden, wir sind gar nicht so interessiert, dass man das in der Schweiz macht und entsprechend sind wir als Produzent im Unterschied zur Pharmaproduktion bei den Impfstoffen eigentlich ein Non-Valeur.
Gemäß der Schweizer Regierung sei es nämlich kein Problem, Impfstoffe in genügenden Mengen zu importieren. Und sie wollte nicht die einheimische Pharmaindustrie zwingen, Impfstoffe herzustellen, denn dann hätte sie sich finanziell beteiligen müssen. Während das Medikamentengeschäft im Schnitt pro Jahr knapp 5% mehr Umsätze generiert, wuchs das Impfgeschäft in den letzten Jahren zweistellig, auch dank Schweine- und Vogelgrippe. Doch auch die Staaten helfen der Impfstoffindustrie. Da es in letzter Zeit mehrere gewöhnliche Grippewellen gab, war zeitweise zu wenig Impfstoff an Lager. Dies alarmierte die Staaten, worauf sie die Impfstoffindustrie unterstützten. Zum Beispiel die USA Novartis, um im Bundesstaat North Carolina eine Forschungs- und Produktionsstätte zu bauen. Doch der wichtigste Grund für das Wachstum bei den Impfstoffen ist, Es lässt sich damit gutes Geld verdienen. Andrew Weiss von der Bank Vontobel erklärt.
Es ist aber auch die Preissetzung. Wenn man jetzt sich ein Produkt für Papillomavirus anschaut, welches je nach Region zwischen $300 bis zu €500 für die ganze Behandlung kosten kann, das ist doch wesentlich attraktiver als ein Impfstoff für saisonale Grippe, welches einen Erlös von irgendwo zwischen 10 und 20 Schweizer Franken oder Dollar dann auch erzielt werden kann.
Diese hohen Preise können die Pharmafirmen verlangen, denn ihre neuen Produkte schützen vor Krankheiten, die nur sehr schwer behandelbar sind. Dies ist ein echter Fortschritt, für den viele Länder bereit sind zu zahlen.
Der Fluglärm rund um den Flughafen Zürich belastet die Beziehung zwischen der Schweiz und Deutschland seit Jahren. Nun lässt eine gemeinsam durchgeführte Lärmstudie den Schluss zu, Deutschland hat überreagiert, als es 2003 die An- und Abflüge bei Süddeutschland einschränkte. Jetzt will der Bund mit Deutschland wieder bessere Bedingungen für die Anflüge nach Zürich-Kloten aushandeln. Oliver Washington.
Im Jahr 2008 haben der damalige Bundespräsident Pascal Couchepin und die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel vereinbart, mit einer gemeinsamen Studie die Lärmbelastung rund um den Flughafen Zürich zu untersuchen. Ziel der Studie war es, mehr Sachlichkeit in den emotional geführten Streit zu bringen. Nun liegt die Studie auf dem Tisch. Diese zeigt, dass in Süddeutschland niemand unter übermäßigem Fluglärm leidet, dies auch gemäß deutschem Recht. Peter Müller, der Direktor des Bundesamtes für Zivilluftfahrt, sagt dazu:
Der Lärm ist nicht derart, dass der deutsche Staat, wenn der Flughafen in seinem Einflussbereich liegen würde, Maßnahmen ergreifen würde.
In der Schweiz dagegen leben 80.000 Menschen rund um den Flughafen Zürich mit übermäßigem Fluglärm. Ob diesem Missverhältnis habe sein Kollege im deutschen Verkehrsministerium, denn auch geniert reagiert, als sie die Studie zusammen diskutierten, so Peter Müller. Zum ersten Mal stehen nun Daten zur Verfügung, welche genau aufzeigen, wo die Menschen rund um den Flughafen Zürich wie stark unter Fluglärm leiden. Das sei ein wichtiger Schritt.
Wichtig ist für uns, dass, was wir eigentlich immer angenommen haben, dass das jetzt wissenschaftlich einwandfrei erhärtet worden ist und dass die Daten, die diese Analyse nun produziert hat, auch von deutscher Seite vorbehaltlos als richtig anerkannt worden sind.
Die Studie liefert der Schweiz gute Argumente gegen die einseitige deutsche Verordnung. Diese ist seit 2003 in Kraft und verbietet während der Nacht von 9 Uhr abends bis 7 Uhr morgens An- und Abflüge über süddeutschem Gebiet. Als Folge davon musste der Flughafen Zürich die Südanflüge einführen. Nun will Peter Müller auf der Basis dieser Studie einen neuen Staatsvertrag mit Deutschland aushandeln.
Wir werden darauf hinarbeiten, dass diese Einschränkungen, wenn möglich, wegfallen oder mindestens herabgesetzt werden.
Bereits reagiert auf die Lärmstudie hat der süddeutsche Landkreis Waldshut. Das Landratsamt interpretiert die Resultate ganz anders und sieht sich in seiner Haltung bestätigt. Eine Aufweichung, insbesondere des Nachtflugverbots über süddeutschem Gebiet, kommt für Landshut nicht in Frage. Die harten Verhandlungen zwischen der Schweiz und Deutschland gehen damit in eine nächste Runde.
Wie viel Geld soll die Europäische Union den Entwicklungsländern geben, damit die dann beim Klimaschutz mitmachen? Das war die strittigste Frage am EU-Gipfel in Brüssel und die Staats- und Regierungschefs präsentierten tatsächlich einen Kompromiss im Vorfeld der Weltklimakonferenz in Kopenhagen. Sie nannten sogar Zahlen. Urs Bruderer fragt sich allerdings, was sie taugen.
Einigung, Leadership, Durchbruch. So priesen die Regierungschefs der EU-Länder ihren Gipfel. In Wahrheit war es eher ein Versuch, von der Stelle zu kommen, ohne sich zu bewegen. Wohl wurden heute ein paar wichtige Zahlen genannt. 100 Milliarden Euro würden die Klimamaßnahmen der Entwicklungsländer ab dem Jahr 2020 jährlich kosten. 20 bis 50 Milliarden davon müsse die internationale Staatengemeinschaft aufbringen. Und davon werde die EU ihren gerechten Anteil übernehmen. Und die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte sogar, wie groß dieser gerechte Anteil sei. Über den Daumen gepeilt ein Drittel. Das impliziert, auch wenn sie das so nicht sagt, dass die EU in Kopenhagen den Entwicklungsländern eine Summe zwischen 7 und 27 Milliarden Euro jährlich anbieten wird. Doch keine der heute genannten Zahlen ist neu. Die Staatschefs haben monatealte Schätzungen der EU-Kommission wiederholt. Wohl haben diese Schätzungen heute durch den Gipfel die Weihen der Verbindlichkeit bekommen, aber präzise sind sie deshalb nicht. Die Länder, die genaue Zahlen nennen wollten, konnten sich nicht durchsetzen. So hat die EU lediglich einen sehr ungefähren finanziellen Rahmen abgesteckt und hofft dennoch, dass sie damit die ins Stocken geratenen Vorbereitungen auf Kopenhagen wieder in Bewegung bringt. Mehrfach wurde heute in Brüssel die Erwartung formuliert, dass die Verhandlungspartner von Kopenhagen, also die Entwicklungsländer, die Schwellenländer, die Amerikaner, Indien, China, in diesen vagen Zahlen ein Angebot erkennen sollen, das sie ermuntert, ihrerseits verbindlicher zu werden. Dass dies geschieht und schnell genug geschieht, ist ungewiss. Das sogenannte Angebot der EU lässt zu vieles offen, zum Beispiel die Frage, wie die finanziellen Lasten global verteilt werden sollen. Wie sehr sollen die reichen Länder zur Kasse gebeten werden und wie sehr die großen Klimasünder? Die EU-Ostländer wollen die Kosten möglichst den reichen Ländern überlassen. Die saubereren Westländer wollen einen Finanzierungsschlüssel, der den CO2-Ausstoß eines Landes merklich berücksichtigt. Ein interner Streit, der am Verhandlungstisch in Kopenhagen kaum hilfreich sein dürfte. Die EU hat heute den Schritt genommen, den die internen Verhältnisse zuließen. Ob er für einen Erfolg in Kopenhagen groß genug war, scheint auch den EU-Chefs ungewiss. Mehrere haben vor übertriebenen Erwartungen gewarnt. Ein fertiges Nachfolgeabkommen für das Kyoto-Protokoll liege kaum mehr drin in Kopenhagen.
Der Bericht aus Brüssel von Urs Bruderer. Vom prunkvollen Rathaus von Paris aus bereitete Jacques Chirac in den 80er Jahren seinen Sprung in den Präsidentenpalast vor. Dabei bediente er sich freimütig in der Staatskasse, so der Vorwurf, der seit den 90ern die französischen Ermittler beschäftigt, ohne dass es je zu einer Anklage gegen Chirac gekommen wäre. Sämtliche Seitenäste des weit verzweigten Veruntreuungsdossiers endeten mit eingestellten Verfahren oder der Verurteilung von unteren Chargen. Aber im allerletzten, noch offenen Dossier der Affaire verlangt die Untersuchungsrichterin nun doch überraschend Rechenschaft vom Chef selbst, aus Paris Rudolf Balmer.
Was in Frankreich niemand mehr erwartete, hat eine Untersuchungsrichterin im Alleingang angeordnet. Der frühere französische Staatspräsident Jacques Chirac hat demnächst als Angeklagter einen Gerichtstermin. Frühere Versuche der Justiz, ihn für zwielichtige Praktiken während seiner Herrschaft im Pariser Rathaus zur Rechenschaft zu ziehen, waren ab 1995 an seiner Immunität als Staatsoberhaupt kläglich gescheitert. Seit der Wahl seines Nachfolgers Sarkozy Mitte 2007 aber ist Chirac fast ein normaler Bürger geworden. Nun konnte nichts die Pariser Untersuchungsrichterin Xavier Simeoni daran hindern, den früheren Bürgermeister von Paris wegen Unterschlagung vor Gericht zu stellen. Es war ihre letzte Amtshandlung, bevor sie ab Montag als Richterin andere Aufgaben übernimmt. Sie ließ sich darum auch nicht davon beeindrucken, dass die Staatsanwaltschaft Ende September auch dieses letzte Verfahren einstellen und so den letzten Stolperstein für Chirac beseitigen wollte. Dieser muss nun also dem Richter erklären, worum es sich bei diesen dubios anmutenden Jobs und Missionen handelte, mit denen das Pariser Rathaus politische Sympathisanten und befreundete Prominente beglückte. So wurden Verwandte von Ex-Ministern oder Abgeordneten und Parteifreunde aus der Provinz auf die Pariser Lohnliste gesetzt. Andere, wie die Radrennfahrerin Gianni Longo oder Gewerkschaftsboss Marc Blondel, bekamen freundlicherweise Assistenten oder Chauffeure. Auch sie wurden von der Stadt Paris bezahlt. Der Politrentner Chirac ließ aus den Ferien in Marokko mitteilen, er schaue dem Prozess mit Gelassenheit entgegen. Bei den fraglichen Jobs habe es nie fiktive Aufträge gegeben. Alle seien legitim und notwendig gewesen. In den kommenden Wochen will Chirac seine Memoiren veröffentlichen. Er ist seit seinem Rückzug aus der Innenpolitik so populär wie nie. Und die Vorstellung, dass demnächst doch noch die schmutzige Wäsche seiner politischen Vergangenheit vor Gericht ausgebreitet wird, dürfte ihm ein Gräuel sein.
Rudolf Palmer. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit Berner Schlüssel, die den Besitzer wechseln, und italienischer Casalinga, die nicht allen schmeckt. Zunächst jetzt aber Honduras. Dort war die Freude groß, als sich die Fußballmannschaft vor 14 Tagen für die WM in Südafrika qualifiziert hatte. Jetzt kommt auch politisch der Ball ins Rollen. Das Ende der viermonatigen Staatskrise zeichnet sich ab. Ende Juni war Präsident Manuel Zelaya weggeputscht und außer Landes geschafft worden. Das Parlament wählte Roberto Micheletti zum Interimspräsidenten, ohne dass das Ausland dies akzeptierte. Seither wurde um die Rückkehr Zelayas ins Präsidentenamt gestritten. Jetzt haben sich die Parteien geeinigt, der entmachtete Zelaya soll bis zu den Wahlen in einem Monat wieder Präsident werden, vorausgesetzt, das Parlament ist damit einverstanden. Peter Peetz ist Wissenschaftler am Institut GIGA in Hamburg und dort Spezialist für Honduras. Ich fragte Peter Peetz, ob damit die Krise zu Ende sei.
Höchstwahrscheinlich ja. Denn die beiden Konfliktparteien haben das Abkommen unterzeichnet und haben sich auch darauf geeinigt, wie es jetzt weitergeht, nämlich dass der oberste Gerichtshof zunächst mal noch ein Gutachten abgibt und dem Parlament dann auch vorschlägt, zuzustimmen. Und es ist eigentlich davon auszugehen, dass die Abgeordneten sich dem auch anschließen und da auch zustimmen werden.
Ein Monat dauert es nun bis zu den Präsidentenwahlen. Und das, nachdem Medienzensur und Menschenrechtsverletzungen an der Tagesordnung waren in Honduras. Es gibt eine eingeschüchterte Bevölkerung. Wie fair können diese Wahlen denn überhaupt sein?
Da kommt es jetzt etwas drauf an, wie schnell es geht, dass Zelaya wieder ins Amt kommt und wie schnell er dann ja die Pressefreiheit sozusagen wiederherstellt. Man kann schon davon ausgehen, dass die Wahlen dann relativ fair und sauber ablaufen werden. Die Wahlen sind ja vorbereitet durch eine oberste Wahlbehörde, die schon im Amt war, als Zelaya noch im Amt war. Das heißt, da hat sich eigentlich gar nichts geändert mit dem Putsch. Und die technische Vorbereitung von dieser Wahl, auch die Kandidaten, die zugelassen waren, das ist nach wie vor alles in der demokratischen Bahn, in der es auch vor dem Putsch war. Wobei man natürlich dazu sagen muss, Honduras hat auch eine Geschichte von 20 Jahren Demokratie, in der diese Freiheiten, Pressefreiheit und so weiter, immer schon in gewisser Weise eingeschränkt waren. Zum Beispiel dadurch, dass einfach die Besitzstrukturen in den Medien so sind, dass bestimmte Meinungen kaum zu Wort kommen.
Hat denn dieser Putsch, hat diese viermonatige Krise einen Einfluss auf das Wahlverhalten der Bevölkerung?
Ich vermute ja. Hier muss man jetzt etwas spekulieren und man ist auf sehr wenige Umfragen angewiesen. Aber es ist schon zu vermuten, dass dieser Putsch etwas ausgelöst hat, was die politische Landschaft in Bewegung bringen wird in Honduras. Denn er hat die Bevölkerung sehr stark polarisiert in Leute, die sozusagen für das bisherige, sehr traditionelle, verkrustete System sind und in Leute, die eher eine andere Art von Politik und auch eine andere Art von Demokratie gerne hätten. Sodass davon auszugehen ist, dass zumindest ein größerer Anteil der Bevölkerung als bisher für eine der progressiveren Parteien stimmen wird.
Aber es wird sich ein Graben womöglich vertiefen, der eigentlich bereits besteht. Denn diese verfassungsgebende Versammlung, die eigentlich die Krise ausgelöst hat, die Zelaya durchzusetzen versuchte, damit wollte er ja das alte System aufbrechen. Und das ist eigentlich die Krise, sage ich jetzt mal, hinter dieser kurzen Krise. Und die ist damit ja jetzt nicht gelöst.
Richtig. Was weiter existieren wird, ist eben, dass das politische System und auch das gesellschaftliche System in Honduras von einer traditionellen Elite sozusagen dominiert wird. Und die hat Zelaya eben versucht, durch diesen Prozess einer verfassungsgebenden Versammlung ein Stück weit zu entmachten. Und da er das nun nicht geschafft hat und wahrscheinlich auch in der näheren Zukunft so leicht nicht schaffen wird, deswegen wird dieses Problem zunächst mal fortbestehen. Nur wie gesagt, dadurch, dass sich vielleicht jetzt auch einfach in der bisherigen Verfassung, dass einfach die Wählerverteilung auf unterschiedliche Parteien jetzt ändern wird, kann es schon sein, dass das zu einer gewissen Dynamik führt, die hinterher auch eine Verbesserung einfach im Gesamtsystem sozusagen herstellen wird. Das ist jedenfalls zu hoffen.
Stichwort Dynamik, wenn wir da noch kurz über die Grenzen von Honduras hinausschauen, so ein Militärputsch, wird der Auswirkungen haben auf die Nachbarländer? Nicaragua im Süden, El Salvador im Westen und Guatemala im Norden haben ja doch ein großes Gewaltpotenzial.
Die Gewalt, die es dort gibt, ist ja eher krimineller Natur, also Gewalt in der Gesellschaft. Aber auf der politischen Ebene, also was wirklich die Präsidenten, die Parteien, die Parlamente betrifft, ist nicht davon auszugehen, dass es da jetzt Nachahmungseffekte oder Ähnliches gibt. Auch deswegen, weil die schnelle und einheitliche Reaktion der internationalen Gemeinschaft ja so dezidiert gegen diesen Putsch war, von Venezuela bis zu den USA, dass da jetzt alle Akteure sehr vorsichtig sein würden, sowas nochmal zu versuchen, denke ich.
Das waren Informationen und Einschätzungen von Peter Peetz. Er forscht am Institut GIGA in Hamburg. Pascal Couchepin, der Bundesrat, ist Vergangenheit. Didier Burkhalter, der Bundesrat, die Zukunft. Vor wenigen Stunden hat Pascal Couchepin seinem Nachfolger den Büroschlüssel übergeben. Ab übermorgen Sonntag ist Didier Burkhalter dann Innenminister. Geraldine Eicher blickt zurück auf die Zeit mit Bundesrat Pascal Couchepin.
Bonjour Pascal. Salut. Ouais. Mon honorable. Ah, voilà.
Allez,
je crois on va commencer par le fermer et puis on ouvre. Voilà. Et voilà la clé.
Merci beaucoup.
Merci.
Mehr sagen als das wollte Pascal Couchepin heute nicht mehr, nach 11 Jahren im Bundesrat und rund 40 Jahren in der Politik.
Ich arbeite nicht mehr.
Sprechen solle nun Didier Burkhalter, doch so leicht, dem Nachfolger das Wort zu überlassen und nicht mehr selbst zu entscheiden, fiel es Couchepin heute hörbar nicht.
C'est lui le patron. Si tu veux leur faire un discours, tu peux leur faire un discours, autrement allons boire un café.
Heute will er zwar nicht mehr sprechen, doch als mundfauler Bundesrat wird Pascal Couchepin nicht in die Geschichte eingehen. Wohl eher als Belesener und Beredter und als einer, der das eine oder andere Mal gar etwas zu viel oder zu gewagt gesagt hat. Beispielsweise vor 2 Jahren im Wahlkampf, als die SVP eine Bundesratsabwahl zum Tabu stilisierte und damit eine Abwahl von Christoph Blocher zu verhindern versuchte. Couchepin verglich diese Haltung mit dem Faschismus. Der Gegenspieler von Christoph Blocher empörte einmal mehr die SVP.
C'est quelque chose qui rappelle le fascisme. Si le duce manque, tout disparaît. Et ça, c'est malsain.
Pascal Couchepin selber erinnert sich lieber an seine Höhepunkte. Oder erinnerte sich am Mittwoch, als er nach seiner letzten Bundesratssitzung noch Interviews gab. In seinem Rückblick gibt es nur Gutes.
Fast jeden Tag war ein Ereignis. Zuerst wegen der Mitarbeiter, zweitens wegen der Sache. Ich erinnere mich an keine schlechten Momente.
Tiefpunkte habe es keine gegeben. Oder wenn, hätten es die Journalisten sicher nicht vergessen, so Couchepin. Auf die Blockade im Gesundheitswesen angesprochen, meint er verschmitzt.
Ah, Sie wissen schon.
Tatsächlich, in Erinnerung bleiben wird Pascal Couchepin speziell wegen der stetig ansteigenden Gesundheitskosten. Diesen Anstieg konnte er politisch nur sehr beschränkt bekämpfen. Als Tiefpunkt will er dies dennoch nicht sehen.
Es ist eine ständige Anstrengung. Man hat viel gemacht in Medikamenten, in Reorganisation des Systems. Aber es gibt noch viel zu tun. Darum habe ich einen Nachfolger. Und ich sage das offen, sagen Sie nicht mein Nachfolger. Er wird auch einen Nachfolger haben. Das heißt, er wird nicht alles fertig machen können.
Über 9 Seiten hat das Departement des Innern die Erfolge von Pascal Couchepin aufgelistet. Zahlreiche Abstimmungssiege konnte er feiern, zahlreiche Vorlagen verbessern. In der Gesundheit, den Sozialwerken, der Bildung. Aber der große Erfolg blieb aus. Bleiben wird die Erinnerung an einen Bundesrat, der viel gearbeitet, aber nicht so viel erreicht hat. Die Erinnerung an ein Animalpolitik, das das erste Versprechen gehalten hat, das es bei seiner Wahl abgegeben hat, sein Engagement.
Wenn man das mit Leidenschaft macht, dann wird es viel leichter sein.
Der Mann, der gerne provozierte, mal versteckt ironisch, mal überdeutlich polternd, er will heute nur noch gut über seine Zeit im Bundesrat sprechen und zeichnet auch ein äußerst positives Bild der Schweiz.
Unsere öffentlichen Finanzen sind im Vergleich mit Ausland sehr gut. Der Arbeitsmarkt ist frei und die Arbeitslosigkeit wird ein wenig steigen, aber es ist immer noch viel tiefer als im Ausland. Der gute Menschenverstand ist gut verbreitet in diesem Land. Also ich glaube, wir haben alle Mittel, um Lösungen zu finden für die Probleme, die wir haben werden.
Nun wird der Mann, der einmal Rentenalter 67 propagiert hatte, zum Rentner mit 67 Jahren. Da fängt sein neues Leben an, beim Kaffeesatzlesen mit seinem Nachfolger.
Aber lieber ein Kaffee rücken maintenant.
Der Beitrag aus dem Bundeshaus. Und mit ihm ist es 18.35 Uhr geworden zum Echo-Dossier. Zappt man sich durch die italienischen Fernsehsender, sind da halbnackte Girls, wohin man schaut. Diese sogenannten Veline gefallen nicht nur italienischen Machos, sie sind inzwischen Vorbilder einer ganzen Mädchengeneration. Das war nicht immer so. Italiens Frauenbewegung war in den 70er Jahren eine der stärksten Europas. In dem Land mit seiner dominanten katholischen Kirche erkämpften sich die Italienerinnen sogar das Recht auf Abtreibung. Aber von dieser Kraft ist nichts mehr zu spüren. Italiens Ministerpräsident Silvio Berlusconi konnte sich jüngst gar erlauben, eine angesehene Politikerin vor laufenden Kameras abzukanzeln, ohne nennenswerten Protest. Massimo Agostinis hat mit zwei Frauenrechtlerinnen von damals gesprochen, mit Emma Bonino, der Vizepräsidentin des italienischen Senats, und mit Ida Domingiani. Was ist bloß aus den italienischen Frauen geworden?
Sento parlare la signora Rosi Binti,
sì, dicendo,
è sempre più bella che intelligente.
Na, la prego, la Presidente, la prego.
Höre ich da nicht Rosi Binti sprechen? Sie ist wirklich schöner als intelligent. Mit diesen Worten kanzelte der italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi vor drei Wochen Rosi Binti, die italienische Parlamentarin des oppositionellen Partito Democratico, während einer Fernsehsendung ab. Selbst dem Berlusconi sehr nahestehenden Moderator Bruno Vespa verschlug es die Sprache. Die sonst anwesenden Männer der Diskussionsrunde sagten kein Wort, auch die Vertreter der Linken nicht, und selbst im Land blieb es nach dieser Attacke ziemlich ruhig. Emma Bonino, Vertreterin der in der Mitte des politischen Spektrums stehenden radikalen Partei und derzeit Vizepräsidentin des Senats, wundert die gleichgültige Haltung indes nicht.
Oggi ci ritroviamo in questa situazione che è culturalmente, secondo me, umiliante e che però.
Seit Mitte der 90er Jahre erleben wir in Italien wie vielerorts in Europa einen regelrechten Backlash gegen die Frauen. Der Unterschied? Hierzulande fällt er viel stärker aus, weil der Machismus in Italien noch stärker verwurzelt ist als anderswo. Was für mich sehr frustrierend ist, es gibt kaum organisierten Widerstand.
E che però non crea mio grande frustrazione nessuna reazione organizzata.
Nach der Attacke von Berlusconi publizierten zwar in der Tageszeitung Repubblica zwei bekannte Professorinnen und eine Schriftstellerin täglich einen gemeinsamen Aufruf gegen das Verhalten des Ministerpräsidenten. Doch bis nur 100.000 Unterschriften zusammen waren, in Italien normalerweise eine Kleinigkeit, dauerte es sehr lange. Frauenanliegen hätten es schwer in Italien und das nicht erst, seit Silvio Berlusconi an der Macht ist, sagt Emma Bonino.
Assistiamo a questo assorbimento degli anni 80 e 90 con una.
Seit den 80er Jahren mischt sich die katholische Kirche wieder viel mehr in die Tagespolitik ein. Sobald es um Frauenanliegen geht, tritt sie als Bremserin auf, betont wieder die Rolle der Frau als Hüterin der Familie, bekämpft die Einführung der Pille danach, schlicht, sie zimmert wieder an einem alten Frauenbild herum.
Das alte Frauenbild ist das der Casalinga, der braven Hausfrau. Selbst das italienische Fernsehen widmet ihr seit ein paar Jahren wieder ganze Sendungen und feiert sie als Rückgrat der Gesellschaft. Wie sehr die Frauenemanzipation in Italien stehen geblieben, respektive abgeblockt worden ist, zeigt laut Emma Bonino auch die Berufsstatistik.
In Italien abbiamo due giornaliste direttrici di giornale.
In Italien gibt es nur gerade zwei Chefredaktorinnen, drei Fakultätsdirektorinnen, keine einzige Bankdirektorin und die Parteien portieren auf den Wahllisten keine 20% Frauen.
Neanche il 20%.
Italien zahlt einen hohen Preis für diese Politik. Das Wirtschaftswachstum hinkt seit 15 Jahren hinter dem europäischen Schnitt her. Laut Ökonomen ist die Benachteiligung der Frauen auf dem Arbeitsmarkt mit ein Grund dafür. Neben der Hausfrau existiert noch ein zweites, sehr dominantes Frauenbild. Emma Bonino.
I modelli che vengono dati alle donne in Italia sono solo due, è la moglie madre o la velina.
Das zweite Bild ist das der Velina, propagiert seit Ende der 70er Jahre von Berlusconis TV-Kanälen, aber in gleichem Ausmaß auch von der staatlichen RAI.
Velline, das sind jene jungen Mädchen, die meist spärlich bekleidet seit der Liberalisierung des italienischen Fernsehmarktes Ende der 70er Jahre durch die unterschiedlichsten Sendungen hüpfen. Sie müssen nicht viel können. Es reicht, dem gängigen Schönheitsbild zu entsprechen. Ebenmäßiges Gesicht, groß und schlank. Der schwedisch-italienische Dokumentarfilmer Eric Gandini hat in seinem neuesten Werk Videocracy aufgezeigt, wie grotesk die einstudierten Bewegungen der Mädchen sind. Ganz egal, für welche Sendungen sie herbeigezogen werden, es sind immer die gleichen Schritte, das gleiche Po-Wackeln, die gleichen Handbewegungen, ob auf Berlusconis TV-Kanälen oder bei der staatlichen RAI. Velina zu werden, ist aber für viele junge Frauen das Berufsziel. Ida Domignani, seit 27 Jahren Redaktorin bei der linken Tageszeitung Il Manifesto und eine der wichtigsten Exponentinnen des linken Feminismus in Italien, sagt, Velina werden sei in, weil das gerade den jungen Frauen eine öffentliche Wichtigkeit gebe.
Berlusconi, che è un grande intuitivo, Berlusconi è una bestia politica, ha intuitivamente capito che l'Italia degli anni Ottanta era un'Italia molto segnata dal femminismo e dalla libertà femminile.
Berlusconi ist ein Animal Politik. Er hat schon in den 80er Jahren bemerkt, als er seine TV-Kanäle am Aufbauen war, wie stark der Feminismus geworden war, wie stark die Suche der Frauen nach ihrer eigenen Freiheit. Er hat dieses Anliegen übersetzt, kommerzialisiert. Die Veline in seinen Programmen, später auch bei der RAI, sind das Produkt davon. Frauen, die sich in der Öffentlichkeit zeigen und das auf eine Art, die den Müttern und der Kirche missfällt, bei den Männern aber ein ambivalentes Gefühl hervorruft zwischen moralischer Entrüstung und Anziehung und so Einschaltquoten bringt und den Protagonistinnen ein einigermaßen gutes Auskommen.
Commerciale non condivisibile, ovviamente.
Die Faszination des Velinismus, ein fester Ausdruck im Alltagsitalienisch, hat auch handfeste ökonomische Gründe. 80% der süditalienischen Mädchen zwischen 15 und 22 möchten eine Velina werden. In Süditalien, wo die Arbeitslosigkeit gerade unter Jugendlichen besonders hoch ist, ist der Job als Velina das Sprungbrett, um Armut und Ausbeutung zu entkommen. Gerade für junge Frauen, die auf dem italienischen Arbeitsmarkt am meisten benachteiligt sind. Denn legale Jobs gibt es in Süditalien wenige. Was bleibt, sind Anstellungen als Schwarzarbeiterin oder als Gehilfin für die Mafia. Mit dem grassierenden Velinismus verbunden ist aber noch ein anderes, bis vor kurzem kaum wahrgenommenes Phänomen. Das Weiterreichen junger, hübscher Mädchen in illustren Kreisen aus Politik und Wirtschaft, häufig verbunden mit dem Versprechen, ihnen eine Karriere im Fernsehen oder gar in der Politik zu verschaffen. Eine der ersten, die das publik machte, war Patrizia Daddario. Jene Edelprostituierte, die mit Ministerpräsident Silvio Berlusconi ins Bett ging und sich davon persönliche Vorteile erhoffte. Vor drei Wochen sagte sie gegenüber einem spanischen TV-Sender:
Non capisco poi la differenza tra Velino e Escort.
Es ist das Gleiche. Ob du Karriere als Edelprostituierte oder als Velina machst, du brauchst die gleichen Leute, die dir weiterhelfen. Ich denke, du weißt, was mit dieser Hilfe gemeint ist.
Auf diesem Hintergrund wird klar, weshalb die Eskapaden von Berlusconi mit jungen Frauen nicht einfach Klatschgeschichten sind, die nur ihn betreffen. Seine Eskapaden sind nur Symptom eines ganzen Systems, bestehend aus mächtigen Kreisen, die sich junger und hübscher Frauen bedienen, für eine Nacht oder zwei, um sie dann im Fernsehen zu positionieren oder gar in der Politik. Jene, die da nicht reinpassen, also die weniger Hübschen, jene, die Widerstand machen, wie die linke Politikerin Rosi Bindi, werden im Italien des Berlusconismus an die Wand gedrängt, lächerlich gemacht.
Von den starken Frauen zu den leichten Mädchen, das war ein Dossier von Italien-Korrespondent Massimo Agostinis. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Marcel Jecke, für die Nachrichten Thomas Fuchs, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.